Der Heilige Geist erneuert die Wohnung, in die er einzieht. Darum wird es heute gehen. Und es wird gut werden. Es wird gut werden und es wird herausfordernd werden. Wer hat schon mal nicht eine Wand gestrichen oder irgendwo was renoviert? Da gibt's ja unterschiedliche Typen. Der eine mag renovieren, der andere nicht. Der andere sagt, hey, endlich kann ich mich mal austoben. Der andere sagt, oh nein, diese ganze Arbeit. Und ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Das Thema, was ich heute bringe, ist nicht nur ein Thema, was ich speziell für Pfingsten irgendwo erarbeitet habe, sondern es ist ein Thema, was mich schon seit mehreren Monaten begleitet und sich immer mehr formt. Und Pfingsten, habe ich entdeckt, bringt etwas zum Ausdruck, was ich so vorher noch nie gesehen habe, beziehungsweise in dieser Tiefe vielleicht noch nicht für mich. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und deswegen, vielleicht fragst du dich, was hat es damit zu tun? Pfingsten mit Wohnung renovieren, Heiliger Geist, wenn er kommt. Ich dachte, Pfingsten hat mit anderen Dingen zu tun. Nun, ich möchte ein bisschen ausholen. Peter hat uns ja schon einen Einblick gegeben, so ein Stück weit, was Pfingsten ist. Ich möchte noch ein paar andere Aspekte ergänzen. Also heute, glaube ich, haben viele Menschen mit Pfingsten echt so ihre Schwierigkeiten. Also ich sag mal, Weihnachten ist ja schon herausfordernd, ja? Also wenn du auf die Straße gehst, da wird gesagt, ja, Weihnachten, was ist Weihnachten? Ja, da hat der Weihnachtsmann die Ostereier versteckt und deswegen müssen die Kinder alle Ostereier suchen. Also da wird alles Mögliche miteinander in einen Topf gebracht. Also Weihnachten, gut, mit Weihnachten, ja, da hat man schon irgendwo gehört, gut, Jesus Christlein, Christkind und so, da kommt man vielleicht noch drauf mit ein bisschen mehr Überlegung. Ostern, ja, das wird schon ein bisschen schwieriger. Ja, dann hat man die Ostereier im Kopf und die Häschen, die rumhoppeln und so weiter. Aber vielleicht auch da mit ein bisschen Überlegung und Anstrengung kommt man da drauf, was es bedeutet. Aber Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten für die Leute? Und ich wette mit euch, wenn man eine Umfrage machen würde, was Pfingsten ist, würden viele Leute es nicht wissen. Ich glaube sogar, dass unter den Christen, wenn man wirklich fragen würde, was bedeutet eigentlich, welche Bedeutung hat Pfingsten wirklich, ich glaube, auch da würden, bis auf ein paar Schlagworte, die ich auch nennen möchte gleich, aber vieles auch in Frage stehen. Okay, was bedeutet es denn das eigentlich? Also wir feiern heute Pfingsten und mit dem Pfingsten feiern wir das Kommen des Heiligen Geistes. Amen? Und Pfingsten heißt ja, und das hat Peter schon erwähnt, ist ja 50 Tage nach der Auferstehung, Pfingsten, Pentekoste, Pente heißt 5, Pentagon zum Beispiel, ja, also das fällt uns noch ein, also 5, Pente, 5 und Koste, 50. und dann der 50. Tag, das feiern die Juden, oder da, an 50 Tage nach der Auferstehung kam der Heilige Geist. Dieser 50. Tag hatte für die Juden eine sehr wichtige Bedeutung, ihr Lieben. Warum? Weil dieser 50. Tag war, also 50 Tage nach dem Passafest. Vor 50 Tagen, von jetzt an, feiern die Juden das Passafest. Und am Passafest erinnern sich die Juden und feiern den Auszug aus Ägypten. Können wir uns daran erinnern, ja? Und sie feiern das, sie zelebrieren das, wie sie aus Ägypten rausgegangen sind und wie die ägyptische Armee, die Armee vom Pharao rausgezogen ist und versuchte, die Israeliten zu fangen. Und sie standen vorm Roten Meer, wussten nicht wohin. Es gab keinen Ausweg und Gott teilte das Meer und das Volk Israel ging durch das Meer und Gott rettete sein Volk und die Soldaten, die Armee kam um. Als ich jetzt in Israel war, habe ich ja einige Gespräche führen dürfen und interessant ist, dass mir Leute gesagt haben dort, die Feiertage, bestimmte Dinge, die die Juden feiern, Die sagen, das ist so in unserem nationalen Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Und das habe ich so noch nie gehört. Also für uns, wenn wir jetzt irgendwo etwas feiern, ich wüsste jetzt nicht, wo man sagen könnte, es ist emotional so, als wäre es gestern gewesen. Gut, wenn wir das Geburtstag unserer Kinder feiern, für die Eltern ist es, als wäre es gestern gewesen. Das wäre vielleicht nochmal ein Beispiel. Aber so Sachen ist für die Juden, ist wirklich so, es ist, als wäre es gestern gewesen. Da kommen Emotionen hoch und die feiern das irgendwie ganz anders als wir. Also die Juden feiern drei wichtige jährliche Feste im Jahr. Das ist das erste, das Passafest. Man kann auch sagen, das Fest der ungesäuerten Brote. Es ist das Wochenfest. Man kann auch sagen Shavuot oder Erstlingsfest oder Pfingstfest. Also dieses Wochenfest, das zweite Fest, das hat viele Bedeutungen und es wird auch da werden unterschiedliche Dinge gefeiert. Also Shavuot, da gehe ich gleich noch drauf ein. Das Erstlingsfest heute wird quasi gefeiert, dass die Weizenernte eingefahren wird. Das feiern die Juden. Oder auch das Pfingstfest. Und das Pfingstfest muss man wissen, das Passafest war die Feier des Auszugs von dem Volk Israel. Und das Pfingstfest wird gefeiert bei den Juden. Und zwar 50 Tage nach dem Auszug hat das Volk Israel das Gesetz empfangen am Berg Sinai. Und dieses Empfang des Gesetzes ist das Pfingstfest im jüdischen Kontext. Und das wurde auch zu Pfingsten gefeiert. Also du hast mehrere Dinge, die gefeiert werden. Und das dritte ist das Laubhüttenfest, genannt Sukkot, was gefeiert wird. Also das sind die drei Feste im Jahr, die drei wichtigsten. Also 50 Tage nach dem Passafest war nun dieses Shavuot-Fest. Und hier wurde der Geist über die Jünger ausgegossen. Und Shavuot ist das Fest der Ernte. Shavuot heißt das Fest der Ernte. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die Juden feierten um Pfingsten rum das Fest der Ernte. Tausende Menschen strömten in die Stadt. Tausende. Überall. Die Leute pilgerten von überall her und kamen nach Jerusalem, um Gott Speiseopfer zu bringen, Schwingopfer, Brandopfer und Dankopfer. Und es ist interessant, dass Gott sich ausgerechnet diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, seinen Geist zu senden. Wo tausende Menschen von überall herströmten, das Fest der Ernte zu feiern, der Heilige Geist kam, Petrus predigte und was geschah? 3000 Menschen bekehrten sich, die erste Ernte wurde für den Herrn eingebracht. Amen. Die erste Ernte, die erste große Ernte an Pfingsten wurde eingebracht. Und das Fest der Ernte brachte eine erste große geistliche Ernte ein. Das habe ich gerade gesagt. Es wurde zu einem Tag der ersten geistlichen Erstlingsfrucht. Also es gab schon ein paar Christen, es gab schon ein paar Leute, die haben sich getroffen, wir wissen das, die haben sich in Obergemach zusammengetan, die haben gebetet, dann kam der Heilige Geist und dann bekehrten sich tausende Leute zu Jesus. Das Fest der Erstlingsfrucht. Die ersten Früchte entstanden und wir sehnen uns doch danach, seien wir doch mal ehrlich, dass wir das auch heute wieder so erleben, oder? Dass wieder tausende Menschen zu Jesus kommen, an den rettenden Glauben an Jesus Christus. Und wir feiern auch die Entstehung der Gemeinde Jesus Christus. Das ist die Geburtsstunde von der Gemeinde. Und das jüdische Pfingstfest zu feiern ist, die Juden feierten den Empfang am Pfingsten der Gesetze Gottes, die 10 Gebote. Und was wir auch, und was feiern wir? Wir feiern den Empfang des Heiligen Geistes. Und das ist wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ich habe sie für mich auch erst jetzt auch gerade in der Vorbereitung ist mir vieles nochmal ganz neu bewusst geworden. dass es kein Zufall ist, dass Gott ausgerechnet diesen Tag ausgesucht hat. Denn, ihr Lieben, in Jeremia 31, Vers 33 steht, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Merken wir, dass hier das Gesetz in Verbindung gebracht wird mit etwas, was Gott in das Innere des Menschen legen möchte? Und Hesekiel greift das auf und er sagt in diesem Vers, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Hesekiel bringt das Gesetz, was Gott in das Herz des Menschen legen möchte, Hesekiel bringt es mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Oder an anderer Stelle heißt es, und ich gebe meinen Geist in euch. Und dann später, ich hole ein bisschen aus, und später dann in Joel 3, 1 bis 2 lesen wir, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das ist die Prophezeiung vom Kommen des Geistes Gottes. Amen. Und wir sehen, es zieht sich durch das Alte Testament. Die Propheten, die griffen das auf. Da kommt eins zum nächsten und es hat sich immer mehr offenbart. Und die Erfüllung kam dann in der Apostelgeschichte. Und das lesen wir dann hier. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Also die Leute wussten nicht, was Sache ist. Was ist hier los? Was passiert hier? Und Petrus sagt, hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja auch noch früher am Vormittag. Scheinbar kannten sie es, dass dann abends die Leute betrunken waren, aber es war ja Vormittag. Ne? Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. So weit, so gut. Das kennen wir alles, oder? Das ist uns bekannt. 1000 Predigten wahrscheinlich schon gehört. Oder 100. So, das ist wichtig. Das Wunder und das Geschenk durch Pfingsten sind unter anderem, dass wir seit Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Amen? Dass der Heilige Geist uns erfüllt. Wir haben seit Pfingsten die Möglichkeit, in den Gaben, in den Geistesgaben zu dienen. Zum Beispiel Sprachengebet, Gabe der Heilung und so weiter. Und das geschieht zur Zurüstung zum Dienst, dass wir Gott dienen, dass wir anderen Menschen dienen. Wir haben seit Pfingsten die Möglichkeit, oder es heißt, dass wir die Frucht des Geistes empfangen oder auch kultivieren. Das Charakter, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Seit Pfingsten sind wir überhaupt in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Der Heilige Geist, der gekommen ist, führt uns in alle Wahrheit. Wir haben seit Pfingsten, werden wir durch den Geist getröstet. Das ist so ein seelsorgerlicher Aspekt, das heilende Wirken des Geistes und die Gegenwart Gottes. Das war jetzt alles meine Vorbemerkungen. Und jetzt möchte ich euch in etwas hineinnehmen, was mir klar geworden ist. Wenn wir an Pfingsten und die Auswirkungen denken, und darüber sprechen, was Pfingsten ist, dann betonen wir häufig folgende Dinge. Tausende Menschen bekehren sich. Geistesgaben wurden ausgeteilt. Zeichen und Wunder geschahen. Die teilten alles miteinander. Sie tauften. Es war große Gunst bei den Menschen. Täglich kamen Menschen zum Glauben hinzu. Und all das ist wichtig und gut. Und das möchte ich mit dieser Predigt auch nicht kleinreden. Aber mein Eindruck ist, dass wir dadurch einen sehr einseitigen Fokus haben, über das Kommen des Geistes. Wir betonen vielleicht zu stark, was Gott tat und die ersten Christen taten, als das, was die ersten Christen durch das Kommen des Heiligen Geistes wurden. Wir betonen sehr stark die Taten und nicht das, was sie waren. Ich möchte es erklären. Wir leben in einer Kultur, die stark aufs Machen fokussiert sind. Können wir das bestätigen? Ich habe in der vorletzten Predigt habe ich ein Zitat aus Zeitpunkt.de und dort Zitat: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Menschen an ihren Erfolg gemessen werden und für ihre Niederlagen verurteilt werden. In kaum einem anderen Land der Welt werden Misserfolge so sehr geächtet wie hier. Spüren wir das in unserem Land? Es ist eine säkulare Instanz, die das beobachtet, die sagt, unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist durchdrungen vom Leistungsdenken. Das was, zeig mir, was du tust und ich sag dir, wer du bist. Anstatt zeig mir dein Herz und ich sag dir, wer du bist. Müssen wir heute vielleicht den Fokus stärker oder ein Stück weit weg von den Dingen, die damals die Leute taten, lenken als das, was die Leute waren? Und ich möchte euch jetzt einen Vers zeigen, der mich völlig geplättet hat. Und ich habe den so noch nie gelesen. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 46. Dort steht: Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Ich glaube, ich habe diesen Vers schon hunderte Male gelesen. Und wir betonen ganz stark, ganz schnell so, hey, guck mal, wie die damals gelebt haben. Sie waren täglich miteinander. Hey, wir müssen wieder, so wie damals, wir müssen wieder fast täglich miteinander Gottesdienst feiern. Wir müssen wieder miteinander das Brot brechen stärker. Gemeinsam essen und dann wird Freude und wir haben alle ein nettes Herz miteinander und so weiter. Und wir betonen dann sehr schnell die Dinge, die getan wurden, und ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche schon kennt, auch so ein Stück weit der Vorwurf oder der Gedanke, eigentlich müssen wir wieder zurück zu damals, so wie die damals gelebt haben. Das müssen wir auch machen. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Gedanken? Vielleicht selber schon mal gedacht. Ich möchte euch jetzt hineinnehmen, dass das Blödsinn ist. Sorry diesen Ausdruck, aber es ist nicht richtig, es ist nicht biblisch, weil dieser Vers erklärt uns, gibt uns eine Offenbarung darüber, was die Menschen waren und nicht, was die Menschen taten. Und zwar Luther, das ist die Übersetzung nach Luther, sagt: Und sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. So. Da habe ich mal innegehalten und habe gedacht, boah, Luther, also das ist ein Wort, das sprechen wir gar nicht mehr. Also wer spricht, du hast ein lauteres Herz. Also da würde ich mich schon innerlich zurückziehen und sagen, boah, das ist mir zu poetisch irgendwie, ja. Also ein lauteres Herz, was bedeutet das? Und ich gehe jetzt nicht in die altgriechische Bedeutung, sondern ich gehe in das, was Luther hier verwendet hat. Luther nennt den Begriff lauter. Und lauter kommt aus dem Mittelhochdeutsch, also viele, viele Jahrhunderte schon zurück. Und lauter bedeutet sowas wie Lütter, heller oder klar. Und die Bedeutung, es bezeichnet etwas Unvermischtes mit Fremden. Ich möchte eine Erklärung vorlesen. Zum Beispiel lauter Wein, lauteres Gold, lautere Wahrheit unter anderem und deutet einen besonders hohen Grad der Reinheit an. Das Wort ist namentlich in edlem Stile als schöner, dichterischer Ausdruck für rein gebräuchlich. Also es ist so ein poetischer, dichterischer Ausdruck. Es wird besonders in übertragener Bedeutung zur Bezeichnung sittlicher Reinheit angewendet. Zum Beispiel ein lauteres Herz, lautere Gesinnung, unter anderem etwas, was ganz sauber ist, klar ist, wo kein Schmutz ist, was total gereinigt ist. Und mir gefiel hier besonders hoher Grad an Reinheit. Besonders hoher Grad an Reinheit. Dallas Willard, von dem ich schon öfter mal zitiert habe, der hat in einem Buch geschrieben, und ich zitiere, das größte Bedürfnis, das Sie und ich haben, das größte Bedürfnis der Menschheit im Allgemeinen ist die Erneuerung unseres Herzens. Dieser geistliche Ort in uns, von dem unsere Ansichten, Entscheidungen und Handlungen ausgehen, ist geformt und geprägt worden von einer Welt, die Gott nicht kennt. Er muss umgeformt werden. Und die einzige Hoffnung der Menschheit liegt in der Tatsache, dass unser Herz und Geist ebenso, wie sie geformt wurden, auch verändert, umgeformt werden können. Ich möchte heute Morgen keine Appellpredigt halten, nach dem Motto, tu dies, tu das, tu jenes, verändere dich in dem Bereich, verändere dich in dem Bereich und dann wird's besser werden. Das ist eine Moralpredigt. Und das ist nicht der Sinn der Sache. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 geht es um ein Herz besonderer Reinheit. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 lesen wir dann weiter, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Kennen wir diesen Vers? Auch sehr, sehr bekannt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und nun sagt Hesekiel im Alten Testament, Hesekiel 36, 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht in erster Linie den Fokus darauf richten sollen, was die ersten Christen alles taten, ohne die Taten kleinzureden. Ich denke, es geht vielmehr um das neue Wesen, die neue Persönlichkeit, der verändernde Charakter, neue Einstellung, Haltung, Werte und Ziele, die die Leute hatten. Kommt ihr mit? Pfingsten ist die Erfüllung dieser Verheißung. Ich werde einen Geist schicken und senden, der wird in euch Wohnung nehmen und der wird euch zu solchen Leuten machen. Hier steht, dass er uns zu solchen Leuten macht. In 2. Petrus 1, Vers 3 steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft, Dynamis, geschenkt. Und hier wird der Heilige Geist, Dynamis, in Verbindung gebracht. Alles geschieht durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Es ist interessant, dass es Dynamis braucht, um mein Herz zu verändern. Es braucht Dynamis, um Heilung zu bewirken, übernatürlich mächtige Heilungen. Und es braucht Dynamis, um Herzen zu verändern. Anders geht's gar nicht. Kennen wir vielleicht. Wir können uns auf den Kopf stellen, wenn Leute irgendwo schräg laufen, schräg mit Gott unterwegs sind oder was weiß ich. Du kannst dir auf den Kopf stellen, wenn Dynamis nicht in das Herz reinkommt, wenn die Kraft des Heiligen Geistes nicht reinkommt, dann verändert sich gar nichts. Ich bin schon sehr viele Jahre mit Gott unterwegs, seitdem ich denken kann. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, war ich in Gemeinden. Und ich habe viel erlebt auch unter Geschwistern. Wisst ihr, was ich nur nicht reingekriegt habe, auch bei mir in meinem Leben? Wie kann das sein, dass wir das, was wir von vorne hören, so wenig untereinander gelebt wird? Und dann stellen wir uns hin und dann sagen, wir brauchen mehr Wirken des Heiligen Geistes, dass Zeichen und Wunder geschehen. Erinnern wir uns an Jesus in Johannesevangelium. Jesus tat Zeichen und Wunder, die mächtigsten, die dieser Planet damals je gesehen hat. Und er schaut in ihren Herzen, und ich glaube, irgendwo in den Anfängen in Johannes Evangelium sagt Jesus oder denkt Jesus, und Jesus schaut in ihre Herzen und er sah, dass sie keinen Glauben haben. Zeichen und Wunder geschahen. Mächtige Dinge geschahen. Was mir auf dem Herzen brennt, ist Folgendes. Der Heilige Geist wurde verheißen, dass er kommt, um Menschenleben zu verändern. Und alles andere ist eine Auswirkung eines veränderten Menschenlebens. Wie sieht es bei dir aus? Und damit meine ich nicht unser Sonntagsgesicht. Wie sieht es in dir drinnen aus? Welche Haltungen und welche Einstellungen und welche Gedanken hast du? Auch anderen Leuten gegenüber. Und seien wir mal ehrlich, es ist so viel Ablehnung innerhalb der Gemeinde zu anderen Gläubigen, das darf eigentlich gar nicht sein. Es ist so viel Distanz unter eigentlichen Geschwistern, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Und dann stellen wir uns hin und wir beten, komm, Heiliger Geist, wir möchten mehr von dir. Ja, wo soll er denn ansetzen? Wo setzt denn der Heilige Geist an? Was haben wir denn gerade gesehen? Wofür wurde er verheißen? Im Alten Testament steht, er wird das Gesetz in euer Inneres hineinlegen. Und Hesekiel erkennt das und sagt, und es wird der Heilige Geist kommen und euer Inneres Wohnung nehmen und er wird euch befähigen, all das zu leben, all das zu tun, was Gott gesagt hat. Wisst ihr, was ich merke? Ich brauche Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und ich brauche die Verantwortung nicht bei anderen suchen, sondern bei mir selbst. In dieser Woche gab es eine Situation, da hat Sarah irgendwas gesagt und das hat mich irgendwo tief getroffen und ich habe eigentlich gar nicht richtig darauf reagiert, ich bin einfach aus dem Zimmer gegangen und ich bin dann zu den Jungs gegangen und habe mich versucht zu beruhigen und so ganz fromm alles irgendwo, ja jetzt nicht, kein großes Drama, kein Streit. Ich bin ja still. Ich mache es mit mir und Gott aus, ne? Und ich habe wieder gemerkt, Moment mal, was tust du hier eigentlich? Du verletzt sie mit dieser Haltung. Und ich bin zurückgegangen und gesagt, ich bin auf sie zugekommen und es ist schön zu sehen, wie Gott in unserer Ehe auch wirkt. Und in dem Moment steht schon Sarah auf und kommt auf mich zu und wir beide umarmen und sagen, hey Schatz, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen, ich wollte nicht so reagieren. Das Ganze geschah innerhalb von 3-4 Minuten. Früher hätte das wahrscheinlich 3 Stunden gebraucht, wenn überhaupt. Es gibt auch andere Situationen, da dauert es 3 Stunden. Warum? Warum? Ich weiß nicht, ob ihr einen meiner Leitartikel gelesen habt in den letzten, ich glaube letzten Monat war das, oder dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich darüber geschrieben habe, dass ich in einer Gemeinde erlebt habe, wo hunderte von Leuten die Gemeinde verlassen haben, weil sie alte Verletzungen nicht aufgearbeitet haben und den Leitern ständig vorgeworfen haben. Und ich habe einen Satz geschrieben, als das fast zum Überlaufen kam, verließen sie die Gemeinde. Ich möchte uns diese Frage stellen, nochmal, warum haben wir solche Fässer? Warum haben wir überhaupt ein Fass, was überlaufen kann? Und bitte, ich spreche jetzt nicht über missbräuchliche Dinge, Dinge, wo man wirklich aussteigen muss. Okay? Ich spreche über normale zwischenmenschliche Dinge. Und seien wir doch mal ehrlich, wir haben am laufenden Band die Gelegenheit, dazu zu lernen, oder? Am laufenden Band habe ich die Möglichkeit, mein Herz, mein Innerstes neu auszurichten, anders zu kultivieren. Ist mal eine andere Pfingstpredigt heute, oder? Klar wollen wir das Kommen, die Erfüllung des Heiligen Geistes, damit wir auf die Straße gehen können und dass wir predigen, dass wir mutig werden, dass Zeichen und Wunder geschehen. Natürlich brauchen wir das auch. Ich möchte das nicht kleinreden. Aber was nützt es, wenn wir zu den Leuten gehen, nicht verändert sind, beziehungsweise nicht im permanenten Veränderungsprozess stehen und sagen den Leuten, komm zu Jesus, und sie kommen, und dann gehen sie von der einen Katastrophe in die nächste Katastrophe. Dann erleben sie bei sich destruktive Beziehungen und kommen in die Gemeinde. Und was erleben sie da? Warum spalten sich Gemeinden? Warum? Warum verlassen Menschen die Gemeinden? Bitte, ich spreche nicht über missbräuchliche, manipulierende Dinge, wo auch manches nicht geht. Es gibt manches, das muss sein. In Römer 12, Vers 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ich habe in den Tagen ein Gespräch mit jemandem geführt. Und da sind viele Anfragen auch Gott gegenüber, aber mir kam so diese Frage, wenn man mit dir ein oder zwei Monate zusammen wäre, ich sag mal wirklich dicht an dicht, würde man nach dieser Zeit Gott mehr lieben oder nicht? Würde man nach den Gesprächen mit dir Gott mehr lieben oder nicht? Weil wir sind doch der Tempel des Heiligen Geistes. Amen? Und dann kommen Leute zum Tempel des Heiligen Geistes. Und wen erleben sie? Dich? In unserer Unperfektheit? Ja, das auch. Aber wen noch? Erleben sie Gott? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet permanent verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dieses Wort verwandeln, dieses Wort verwandeln ist meint im Altgriechischen eine Metamorphose. Also wie ein Schmetterling sich verwandelt, ne, von einer Raupe zum wie eine Raupe sich verwandelt von einer Raupe zum Schmetterling. Als Christen sind folgende Bereiche uns einfach wichtig. Unser ganzes Denken, unser Fühlen, unsere Entscheidungen, unser Körper, unser soziales Umfeld, alles, was ich tue, und die letzten Monate, ich will nochmal weiter zurück. Vor einigen Monaten habe ich einen Satz gelesen, der hat mich eigentlich schockiert, aber der öffnet mir seit einiger Zeit die Augen. Dallas Willard, von dem ich schon öfter erzählt habe, der hat einen Satz geschrieben, er sagt, sie haben einen Weg gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Sie haben einen Weg gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Also worum geht es denn um das Kommen des Heiligen Geistes? Dass Gott höchstpersönlich sein Gesetz, sein Willen, all das, was uns ermöglicht, nach dem zu leben, in uns hineinlegt, damit wir uns permanent verändern und herausfordern lassen, nicht mehr dieselben zu bleiben, wie wir heute sind. Dass wir anders werden, dass wir anders denken, dass wir anders miteinander reden, dass wir liebevoller, rücksichtsvoller, dass unser Herz aufgeht und dass wir die Räume suchen, ihr Lieben, die Räume suchen, damit Heilung geschehen kann. Amen. Dass wir die Räume und die Möglichkeiten, die Freunde, die Partnerschaften, die Beziehungen der Ehe, mit wem auch immer, mit den Kindern, dass wir die Räumlichkeiten aufsuchen, wirklich suchen und sagen, Gott, hilf uns, zeig mir, wo ich hier noch Veränderungen haben muss. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Der Heilige Geist erneuert die Wohnung, in die er einzieht. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Das ist Pfingsten. Es ist nicht nur die mächtigen Zeichen und Wunder. Es sind nicht die Taten, es ist das, was die Christen wurden. Amen. Was sie in ihrem Innersten wurden. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir, innerlich schreit es in mir, aber wie? Wie geschieht das jetzt? Okay, aber wie? Ganz einfach. Es gibt tausend alte Tools, die Gott uns gibt, nur die heutzutage wenig nutzen. Die Beziehungen, die wir haben. Nur oft ist es so, wir laufen voneinander weg. Das geschieht auch in Ehen. Man läuft lieber voreinander weg jahrelang, als sich den Dingen zu stellen. Ich bin jahrelang vor Dingen weggelaufen, als zu sagen, ich habe ein Problem. Ich habe am Anfang, als wir unsere Kinder bekommen haben, gemerkt, die Wut, der Zorn, der hochkommt, wenn meine Kinder nicht hören, nicht meine Kinder sind das Problem, sondern ich. Natürlich wünsche ich mir, dass sie besser hören, aber wenn sie nicht hören, wie reagiere ich dann? Und reagiere ich geheilter, weil ich Jesus in mir habe und den Heiligen Geist in mir habe und demonstrieren möchte, wie Jesus hier reagieren würde, nach dem Motto, es gibt ja diese Armbänder, kennen wir vielleicht, was würde Jesus tun, haben Hunderttausende getragen, wenig umgesetzt. Ich will das Ding nicht schmälern. Aber auch das brachte, dieses Armband brachte keine Riesenerweckung weltweit, oder? Das brachte an manchen Stellen vielleicht mehr Frust. Was würde Jesus tun, anstatt, was darf ich sein? Durch den Heiligen Geist. Wieder Taten, machen, tun. Gott gab uns Beziehungen, Gott gab uns sein Wort, Gebet, durch Gemeindebeziehung leben. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Und das ist jetzt nicht ein Vorwurf an euch, weil ihr seid ja da. Ich verstehe nicht, wie man sich Christ nennen kann und gar keine Gottesdienste mehr aufsucht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wie man mal kommen kann und dann 3 Monate wieder gar nicht. Ich verstehe es nicht. Es passt nicht in meinen Kopf rein. Weil wenn ich die Bibel ernst nehme, dann steht dort, verpasst die Versammlungen nicht. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann sehe ich, wie viel dort geschrieben wird in den Briefen, dient einander, unterstützt einander, liebt einander, ermutigt einander. Ja, wen soll ich ermutigen, wenn ich gar nicht da bin? Mich selbst? Wer hat schon mal renoviert? Hand hoch. Sehr schön. Und wir haben... Vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du irgendwo in ein Haus gezogen bist oder in eine Wohnung und du warst noch alleine oder du bist vielleicht alleine und du merkst, ich darf jetzt selbst entscheiden, was ich mache. Ich darf jetzt entscheiden, wie ich renoviere. Wir haben mal ein Ehepaar kennengelernt in Hannover. Ihr größter Knackpunkt in ihrer Ehe war, wie wird die Wohnung, wie wird das Haus gestaltet? Da will der eine rote Wand und der andere eine gelbe. Da will jemand mehr viel Deko, der andere möchte es eher steril. Da will jemand Landhausstil und jemand anders möchte Science-Fiction-Stil. Oder was weiß ich, was für Stil. Ja? Und wir merken, sobald mehr Leute in einen Raum kommen, desto mehr Fragen entstehen, oder? Ja, was wünschst du dir? Das geht aber gar nicht. Schatz, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja? Dass du so ein altes Ledersofa hier noch haben möchtest. Ja? Bei uns momentan ist ein Sofa kaputt gerissen durch die ständigen Kämpfe mit den Jungs hier auf dem Sofa, also spielerisch. Und wir haben so einen richtig schönen Riss. Und das ist so ein Thema bei Sarah und mir. Sarah sagt, lass uns doch ein neues Sofa kaufen. Ich sage, wozu? Das andere geht wieder kaputt. Ja? Sagt, das ist doch peinlich. Da kommen Leute zu uns zu Besuch und dann sehen sie diesen Riss. Ich sage, weißt du was, ich denke nie daran. Ich sehe diesen Riss gar nicht. Sorry, ich finde den nur manchmal lustig. Da kann man drin spielen, auf die Hand reinstecken. Ja. Und sie sagt, nein, das ist doch eigentlich, ich sag, Schatz, also ganz ehrlich, schau mal, wir kriegen ein drittes Kind, was sollen wir machen? Sollen wir doch drauf toben, sollen wir das so fertig machen, das Ding, und dann kaufen wir irgendwann ein neues. Nein, das können wir nicht machen, und doch, und hier und da. Teppich drauflegen. Teppich ist eine Decke, ne? Okay. Das habe ich mittlerweile gelernt. Okay. Ich möchte uns die Frage stellen, wer ist der Herr unseres Hauses? Wer ist der Herr? Wer ist Herr meiner Wohnung, meines Herzens? Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Der Heilige Geist ist gekommen, um dein Herz und mein Herz permanent zu erneuern, permanent zu verändern, permanent. Das ist Pfingsten. Er ist gekommen, er wurde verheißen, um in uns zu leben, Gott persönlich. Im Alten Testament war das die Stiftshütte, im Neuen Testament bist es du und ich, der Tempel Gottes ist, und er lebt in uns. Warum? Um sich zu verherrlichen, sein Wesen, sein Charakter zu kultivieren in uns. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde. Und ich danke dir, dass sie auch meine Emotionalität auch manchmal aushält. Und ich danke dir, dass hier viele gewillte, gute Herzen im Raum sind. Wir wollen, Herr. Wir wissen nur manchmal nicht wie. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, alles abzulegen, was uns daran hindert, so zu werden wie du. Dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir diese Wege finden, um dir immer ähnlicher zu werden, und dass es nicht irgendwann heißt, du hast Wege gefunden, Christ zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Heiliger Geist, erfülle jeden Einzelnen hier. Beschenk uns mit deiner Kraft. Beschenk uns mit deiner Fülle. Fülle uns neu mit dem Heiligen Geist, auch heute zu Pfingsten. Erfülle uns neu. Verändere unser Denken, verändere unser Handeln, verändere unsere Einstellung, unser Charakter, wie wir mit unserem Lieben umgehen, was wir denken, wie wir über andere denken, wie wir über uns denken, wie wir über dich denken. Herr, wir sind alle auf dem Weg und wir haben alle unsere Baustellen, aber ich bitte dich, lass diese Baustellen, hilf uns, dass diese Baustellen nicht Baustellen bleiben, sondern dass hier etwas aufgebaut wird in uns. So möchte ich jeden Einzelnen von uns segnen. Ich möchte jeden segnen und ich möchte hier jetzt einfach so ein offenes Ende machen. Ich hoffe, es ist okay, Peter, für dich. Und wenn du für dich Dinge festmachen möchtest, dann möchte ich dich einladen. Komm nach vorne und lass für dich beten. Wenn du Buße tun möchtest, komm nach vorne und tu Buße. Wenn du Dinge bereinigen möchtest, dann komm nach vorne und bereinige Dinge. Wenn du ein Gebet möchtest mit einer neuen Erfüllung des Heiligen Geistes, dann komm nach vorne und lass für dich beten.